10 Jahre gibt es den Euro. 10 Jahre mit vielen Hochs und Tiefs. Den erfolgreichen Aufstieg der europäischen Währung stoppten nicht die Bankenkrisen, wohl aber die Schuldenkrisen einiger Euro-Staaten. Von einem möglichen Zusammenbruch der europäischen Währung ist die Rede. Erbittert wird darüber gestritten, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Euro zu stabilisieren. Braucht man Rettungsschirme? Braucht man Nachhilfe in Sachen Stabilisierung und Konvergenz? Braucht man eine einheitliche Wirtschaftsunion? Ein Krisengipfel jagt den nächsten. In den politischen Diskussionen schlagen die Wogen hoch. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ereiferte sich über die Vorwürfe und die hitzigen Forderungen in den Debatten.
Es wird hier auch nichts vergeheimnist und verschwiegen. Natürlich kann man nicht alles zu jedem Zeitpunkt jede Spekulation auf dem Markt austragen.
Ernüchtert gibt sich Theo Weigel, 9 Jahre lang Finanzminister von 1989 bis 1998. Er ist einer der Väter des Euro.
Es gibt keine einfache Lösung und es gibt keine ganz billige Lösung. Jeder, der das behauptet, täuscht sich oder täuscht andere.
10 Jahre nach der Einführung des Euro, die europäische Währung scheint in ihren Grundfesten zutiefst erschüttert. Und Europas Regierungschefs tragen zu dieser Erschütterung eher noch bei.
Das ist manchmal so, dass man sich die Haare raufen möchte, weil man brutalst manchmal mit der Unvernunft der Regierenden konfrontiert wird.
Sagt Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird noch ein bisschen deutlicher.
Die Krise um die Zukunft des Euro ist die größte Bewährungsprobe, die Europa seit Verabschiedung der römischen Verträge zu bestehen hat. Scheitert der Euro, dann scheitert nicht nur das Geld. Dann scheitert die Idee der europäischen Einigung.
Mit der Begeisterung und den Hoffnungen, die mit dem Fall der Berliner Mauer verbunden waren, beginnt auch ein Stück der Geschichte des Euro. Beim ersten offiziellen DDR-Besuch in Dresden wird der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl frenetisch bejubelt. Das große Ziel hat er bereits klar vor Augen.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Die große Begeisterung über die Wiedervereinigung sollte auch für den Euro von Bedeutung sein. Die Mauern und der Stacheldraht zwischen Ost- und Westdeutschland wurden damals niedergerissen. Die Menschen gingen aufeinander zu. Was lag also näher, als die Karten neu zu mischen? Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das war ganz im Sinne von Helmut Kohl.
Die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ist die konsequente Fortentwicklung des europäischen Einigungswerkes.
In vielen europäischen Nachbarstaaten beobachtete man in diesen Tagen aber mit großer Skepsis, was in Deutschland geschah. Vor allem die Franzosen fürchteten ein allzu starkes neues Deutschland innerhalb der Europäischen Union. Nur so ist es zu verstehen, dass der damalige französische Präsident François Mitterrand auf eine einheitliche europäische Währung pochte, sozusagen als Gegenleistung für die deutsche Einheit. So ganz aus der Luft gegriffen war die Idee einer gemeinsamen Währung nicht. Schon Mitte der 40er Jahre trafen sich Finanzminister und Notenbankgouverneure der Siegerstaaten im amerikanischen Bretton Woods, um über ein System fester Wechselkurse zu diskutieren. Die Idee? Einen stabilen Währungsraum schaffen, um Handel und Wirtschaftswachstum nach den Wirren der Weltwirtschaftskrise und nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg voranzubringen. Bis in die 1970er Jahre dauerte es dann noch, dass man über eine gemeinsame Währung innerhalb der Europäischen Union nachdachte. Ein zufriedener Bundeskanzler Helmut Schmidt trat damals vor die Mikrofone.
Das Ergebnis liegt vor in der Gestalt eines präzise ausformulierten Textes. Ich habe hier im Augenblick bloß den englischen Text vor mir. Kann jemand mir einen deutschen Text geben? Do you have the German text, right?
No, I got the English text.
Somebody got the German text here?
Niemand hatte den deutschen Text. Und so trug der damalige Kanzler den Beschluss zur Errichtung des europäischen Währungssystems einfach auf Englisch vor, um danach zu erläutern.
Der Kern des Systems ist die europäische Währungseinheit. Im Englischen hat es gelautet European Community Unit, ECU oder EQ oder wie immer jemand das übersetzen will.
Der EQ war damit geboren. Im Prinzip also der Vorläufer des Euro. EQ, dieses Wort hatte bis dahin noch niemand gehört. Und so erläuterte Schmidt, was diese erste europäische Währungseinheit eigentlich sein sollte.
Sie wird nicht als Währung ausgegeben in dem Sinne, dass man dafür Zigaretten kaufen kann oder an der Tankstelle seinen Benzin damit bezahlen, sondern es ist eine Währungseinheit zwischen den neuen Notenbanken der neuen Mitgliedsländer und dem gemeinsamen Währungsfonds, den wir errichten wollen. Und diese Währungseinheit wird nicht etwa gedruckt auf weißes Papier. Das wäre gefährlich, dann wird vielleicht die Notenpresse nicht rechtzeitig angehalten, sondern die neuen Notenbanken werden in den Fonds ihrerseits vorhandene Währungsreserven und eigenes Geld einzahlen.
Es war ein sehr fragiles System, das damals geschaffen wurde. Allen Schwüren zum Trotz. Immer wieder mussten Wechselkurse angepasst werden, weil die europäischen Länder bei innenpolitischen Problemen weiterhin nationale Strategien verfolgten. Preisdisziplin und eine solide Haushaltspolitik wurden in den meisten Staaten nicht ernst genommen. Man wusste ja, noch gibt es die nationalen Währungen. Und im Notfall würde eine Abwertung die Dinge wieder ins Lot bringen. Es sollte noch einmal gut 20 Jahre dauern, bis man wirklich eine europäische Währung in Händen halten konnte, mit Münzen und Scheinen, mit denen man in Deutschland und Frankreich genauso bezahlen konnte wie in Italien oder in Irland. Den Beginn machten 12 von 15 Ländern. Dänemark, Schweden und Großbritannien verweigerten sich dem Euro und sind bis heute nicht dabei. 2004 folgten weitere Staaten. Und zuletzt kam Estland mit Beginn des Jahres 2011 zu den Euro-Ländern hinzu. Die Einführung einer neuen Währung, befremdlich für viele Bürger. Stimmen von 2001.
Ich finde die Münzen sehr unhandlich. Sie sind sehr, sehr schwer in der Tasche. Das heißt also, für die paar Münzen, die ich jetzt im Portemonnaie habe, ist mir es einfach zu schwer.
Und nicht nur dieser Mann. Viele Deutsche waren damals skeptisch. Eine neue Währung. Da wurden vor allem bei den älteren Menschen ungute Erinnerungen wach.
Ich verliere Geld, 2 Inflationen mitgemacht und immer Geld verloren.
Viele Bundesbürger hätten am liebsten die alte D-Mark behalten wollen. Steht sie doch für Wirtschaftswunder und Wiederaufbau in Deutschland.
Wenn es zurückginge, ich würde zurückgehen. Der Euro ist weich wie Mathe.
Ich finde es schlimm. Meinen Sie, das ist schön, wenn das immer mehr weiter runtergeht? Es ist doch nicht gut. Und ich meine, das ist ein schwacher Trost, dass Sie sagen, der wird unterbewertet.
Wenn man sich das wirtschaftliche Umfeld der Länder Europas anschaut, alle Währungen Schwachwährungen sind. Und wenn so etwas konsolidiert wird und Mittelwert gebildet wird, der ist immer schlechter als der derzeitige D-Mark-Wert.
Und sogar einige Politiker hatten Skrupel, eine europäische Währung einzuführen. Theo Weigel, Bundesfinanzminister in der Zeit vor Einführung des Euro, war nicht der Einzige, der so dachte.
Den Deutschen die D-Mark wegnehmen, völlig unvorstellbar. Da kann ich ja gleich Asyl irgendwo beantragen. Aber in Bayern und Deutschland kann ich mich danach nicht mehr sehen lassen.
Aber Theo Weigel gab schließlich nach.
Wir brauchen eine gemeinsame europäische Währung, weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr Krieg gegeneinander führen.
Es waren große Fragen, die in den 90er Jahren die Gemüter bewegten. Krieg oder Frieden? Der Zerfall Jugoslawiens und die Intervention der NATO rüttelten die Menschen damals auf. Die Frage, gemeinsames Europa, ja oder nein, wurde wichtiger denn je. Besonders für die Deutschen.
Der Euro zwingt uns viel mehr, gemeinschaftlicher zu denken, als das vielen lieb ist. Wir dürfen nie wieder isoliert werden. Wir dürfen nie wieder allein sein.
Eine gemeinsame europäische Währung einzuführen, das war dann schließlich vor allem eine politische Entscheidung und keine ökonomische. Viel Wunschdenken war bei den Gründungsvätern von Anfang an mit dabei, allen voran der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl.
Nach den vertraglichen Regelungen besteht keine Haftung der Gemeinschaft für Verbindlichkeiten der Mitgliedstaaten. Es sind auch keine zusätzlichen Finanztransfers vorgesehen.
Es darf keine Überschreitungen des im Stabilitätspakt verankerten Referenzwertes von 3,0 geben, auch nicht unter Berufung auf Beschäftigungsmaßnahmen.
So der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber von der CSU 1998 im Bundesrat. Heute hat man erkannt, wer sein Haushaltsdefizit nicht unter 3% des Bruttoinlandsproduktes hält oder wer den staatlichen Schuldenstand nicht unter 60% hält, das sind die sogenannten Konvergenzkriterien, Wer sich also nicht an die Regeln hält, der muss sich Reglementierungen stellen. Auch Deutschland war nicht immer vorbildlich, was das Haushaltsdefizit angeht. Aber was bedeutet es denn, eine gemeinsame europäische Währung zu haben, ohne eine gemeinsame Wirtschaftspolitik? Wer daraus den Schluss zieht, dass nun alles in Europa gleich ist, also Löhne, Gehälter, Arbeitsbedingungen und so weiter, der irrt. Man kann zwar in Neapel die Pizza mit dem gleichen Geld bezahlen wie in Kassel oder in Frankfurt, aber das heißt noch lange nicht, dass der Pizzabäcker auch das gleiche Gehalt dafür bekommt. Produktivität, Leistungsvergütung, das alles schwankt von Region zu Region, von Eurostaat zu Eurostaat. Und daran ändert auch eine einheitliche europäische Währung nichts. Im Gegenteil. Eine einheitliche Währung, das bedeutet, bei den politischen Entscheidungen muss man viel mehr im Blick haben als früher. Denn das Instrument Geldabwertung im eigenen Land steht nicht mehr zur Verfügung, kann die Dinge nicht wieder ins Lot bringen. Das mussten die Europäer erst einmal lernen. Aber heute kommt zur Ernüchterung noch etwas hinzu. Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, einer der Gründungsväter des Euro, fasst es so zusammen.
Wir schauen nicht mehr genau hin. Wir nehmen das, was wir haben, denken, es wäre normal und übersehen, dass es gewaltigste Kraftanstrengungen gekostet hat, um uns so aufzustellen, wie wir heute aufgestellt sind.
Und so spiegelt der Erfolg des Euro genauso wie das Ringen um ihn ein Stück europäische Geschichte.
Der Euro ist der Garant eines einigen Europas. Oder anders gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa.
Wir Europäer sitzen in einem Boot. Und es ist gar nicht so einfach, aus diesem Boot wieder auszusteigen. Das hätte gewaltige Konsequenzen für das Ansehen und die wirtschaftliche Kraft Europas im Vergleich zu den übrigen großen Volkswirtschaften der Welt.